Jesus Teil 8. Heute machen wir mit Jesus eine kleine Expedition nach Neuseeland. Mit H geschrieben. Wir werden erkennen, dass die Begegnung mit Jesus nämlich Menschen wie durch so eine Drehtür hindurchführt und ihnen eine andere Dimension von Leben freilegt. Das zeigen die Evangelien immer wieder. Also so eine neue Perspektive, so eine tiefen Dimension von Leben aufstößt, wo sie sagen, oh, das haben wir ja vorher so gar nicht gesehen. Und ich lese mal aus Johannes 1. Am nächsten Tag, es geht immer so schön unvermittelt los, nicht am nächsten Tag, man weiß nicht so genau, was war vorher, stand Johannes abermals da, und zwar Johannes der Täufer und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er, siehe, da ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um, sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo ist deine Herberge? Und er sprach zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten, interessante Formulierung, und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte, und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Und am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa gehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und Petrus. Und Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh es. Jesus sah Nathanael kommen und sagte von ihm, siehe, ein rechter Israelit, an dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, da sah ich dich. Nathanael antwortet ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Man kennt es ja manchmal so von Kindern, nicht? Die fragen so, wie hat das bei euch angefangen? Nicht? Wie war das damals, als du Papa die Mama kennengelernt hast? Nicht? Und wenn Kinder so fragen, dann fragen sie nach ihrer eigenen Geschichte. Sie wollen wissen, woher komme ich eigentlich? Was ist eigentlich mein Platz im Leben? Solche Fragen sind für die eigene Standortbestimmung sehr wichtig. Und auch für uns Erwachsene ist das gut, sich die eigene Familiengeschichte vor Augen zu halten. Und auch die ersten Christen haben sich diese Frage gestellt, haben nach den eigenen Anfängen gefragt. Wie war das damals, als die ersten Menschen Christen geworden sind? Wie sind die ihres Glaubens gewiss geworden? Wie sind die selber Christ geworden? Wie hat das bei uns damals mal angefangen? Und die Antwort der Geschichte, die wir gerade gehört haben, die strahlt etwas phänomenal Unkompliziertes aus. Wir finden ganz einfache Wortfolgen. Suchen, kommen, sehen, finden, bleiben. Das sind die Worte, die zum Glauben führen. Es fehlen die Krisen, es fehlt das Hin und Her, die Diskussionen, der Zweifel. Stattdessen diese fast reibungslos ineinandergreifenden Vorgänge aus der Mitte unseres Lebens. Suchen, kommen, sehen, finden, bleiben. So ganz normale Sachen halt, nicht im Alltag, kennt man die ja. Die bilden die Straße, auf der Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Ganz normale Dinge. Und Jesus, der ist da und darum passiert so viel. Darum kriegt dieser Alltag plötzlich eine neue Perspektive. Also wenn Jesus da ist, ist Gott mitten in dieser Welt. Das lässt diese Welt in einem neuen Licht leuchten. Das lässt zuweilen den Himmel offen stehen. Und darum können Menschen zum Glauben kommen. Das ist ja eigentlich unmöglich, wenn man so drüber nachdenkt. Wie kommt es dazu? Ja, in der Tat, so läuft das hier. Johannes bringt es wie so oft genial einfach und einfach genial auf den Punkt. Johannes ist der große Durchblicker unter den Evangelisten. Der hat so die Gabe des einfachen Blicks. Er lässt das, was uns an Begleitumständen so unheimlich bedeutsam manchmal erscheint, was unsere ganze Aufmerksamkeit schlucken will, der lässt das einfach weg, geht geradewegs auf die Sache zu und legt sie so für uns frei, damit wir das Wesentliche sehen. Kommen, sehen, finden, bleiben. Darum geht's. Und das andere, die Biografie, die Einzelfragen, das spielt natürlich auch eine Rolle. Aber wirklich ankommen tut's nur auf diese Dinge, wenn Menschen zum Glauben kommen. Suchen, kommen, sehen, finden, bleiben bei Jesus. Gehen wir mal im Einzelnen durch. Kommt. Wie kommen Sie zu Jesus? Wie werden Sie auf ihn aufmerksam? Die Welt dreht sich ja weiter, auch wenn Jesus da ist. Sie hält nicht den Atem an, die Römer tun so Römer-Dinge und Israel geht das Leben auch so seinen üblichen Gang. Es war damals so, auch heute. Am Anfang steht der Zeuge, da steht der Prophet Johannes. Er ist so ein Bindeglied zwischen den Testamenten, könnte man sagen. Er spricht von Jesus, indem er sich auf das Wort der Schrift Alten Testaments beruft. Die Heilige Schrift ist auf dem Weg zum Glauben bis heute unverzichtbar, sie ist unersetzlich. Wir müssen unseren Glauben in Gottes Wort verankern. Und wenn wir mit der Bibel leben, dann wirkt sie wie so eine Brille. Nicht? Sie hilft uns im Alltag, Gottes Spuren zu finden, die Welt als Gottes Welt zu entdecken. Und Johannes sieht in Jesus das Opferlamm, das der Welt Sünden trägt. Und sein Zeugnis bewegt zwei von seinen Jüngern, von Johannes' Jüngern dazu, nun Jesus nachzufolgen. Am Anfang steht das Zeugnis der Heiligen Schrift, Menschen, die sie geistesgegenwärtig auslegen und sie für ihre Mitmenschen und deren Gegenwart verständlich machen. Das macht Johannes, der ist sozusagen der erste Prediger, kann man sagen. Nun fragt Jesus sie, was sucht ihr eigentlich? Sie folgen ihm ja jetzt nach, ne? Was macht ihr hier? Ganz wichtige Frage, auf welche Frage meines Lebens soll eigentlich Jesus die Antwort sein? Was suchen wir? Ein bisschen Befriedigung der religiösen Gefühle, Lösungen für den Alltag, eine tröstliche Geschichte für unsere metaphysische Heimat und Orientierungslosigkeit, das gute Leben. Jesus fragt die beiden, damit sie sich darüber klar werden, was sie eigentlich wollen. Sie fragen, wo wohnst du? Gute Frage. Sie suchen nicht etwas, sondern ihn. Sie suchen Jesus. Es geht ihnen um Beziehung, nicht um Benutzung. Sie könnten ja auch sagen, Jesus, wofür bist du gut? Was kannst du uns irgendwie helfen? Nee, sie fragen direkt nach ihm. Sie sagen, wir wollen das Leben mit dir teilen. Wir haben von dir diesen Eindruck gewonnen, dass der die Sehnsucht nach Leben in uns geweckt hat. Wir suchen dieses Geheimnis des Lebens. Wir suchen die Quelle, aus der du, Jesus, lebst, offenbar. Ja, da ist irgendwas. Wir suchen die Gemeinschaft mit dir, weil wir das Angebot der Versöhnung annehmen wollen. Wir erkennen, in dir sind Gott und Mensch nicht länger getrennt. Die sind vereint, die gehören zusammen. Und darum fragen wir dich, wo du wohnst. Wo können wir dich verorten, würden wir heute sagen, nicht? Wo ist der Ort in dieser Welt, wo Gott und Mensch versöhnt werden? Wo meine Sehnsucht nach Ganzheit gestillt wird? Gibt's so einen Ort? Seht, nicht? Jesus lädt sie jetzt ein. Kommt und seht, schaut's euch selber an. Nicht, er überschüttet sie jetzt nicht so mit so einem Wust von Gedankengängen, sagt sie nicht etwa, dass sie erst einmal die Top-10-Regeln der christlichen Lebensführung lernen müssten. Er drängelt nicht, dass sie nun aber auch ja den nächsten Schritt machen müssten, sondern er lädt sie ein. Völlig vorbehaltlos, gibt kein Kleingedrucktes. Bei mir seid ihr willkommen, sagt er. Kommt und seht, schaut es euch an. Ihr werdet dann selbst erleben, was es mit diesem Vertrauen auf sich hat, das ich offenbar ausstrahle. Wichtig ist natürlich, dass es auch etwas zu sehen gibt, nicht? So anonymes Christentum, Christsein, das sich von seiner nichtchristlichen Umwelt nicht zu unterscheiden vermag, ist da nicht so hilfreich. Aber das ist wichtig. Glaube entsteht zuerst in Beziehung. Kaum einer, könnt ihr euch überlegen, nicht? Der hier Christ ist und Christ geworden ist irgendwann, der hat ja nicht irgendwie mit einem Buch da gesessen, über den christlichen Glauben nachgelesen und dann beschlossen, jawohl, jetzt ist das so meins. Ja, jetzt werde ich mal Christ. Gibt's auch, aber ist eher selten. Christsein beginnt nicht damit, dass man bestimmte Wahrheiten zur Kenntnis nimmt und diese bejaht, sondern am Anfang unseres Christseins steht in aller Regel die Beziehung zu irgendeinem Menschen, wer weiß, Eltern, Großeltern manchmal oder Freunde, die einen beeindrucken, und die als Christ leben. Und diese Menschen sind uns zu Zeugen von Jesus dadurch geworden, dass sie uns an ihrem Leben und auch an ihrem Glauben irgendwie Anteil gegeben haben. Man ist so eine Wegstrecke mit uns gemeinsam gegangen. Wir durften bei ihm oder ihr lernen, was das mit diesem komischen Christsein auf sich hat. Es geht zuerst um Beziehung. Es geht darum, das Leben zu teilen. Kommen natürlich später auch Erkenntnisse dazu. Man wird auch den Glauben bedenken, sich mit Glaubensfragen auseinandersetzen. Das kommt, keine Frage. Aber am Anfang und elementar, wie es der Evangelist hier beschreibt, geht es darum, dass du eingeladen wirst, bei Jesus das Leben zu lernen, also das kennenzulernen, was Jesus unter echtem Leben versteht und mit Jesus dieses Leben zu teilen. Bleibt. Jesus lädt sie ein und sie bleiben. Ist nicht nur so eine flüchtige Stippvisite, es wurde Jüngerschaft. Das Wort bleiben, das hat beim vierten Evangelisten eine ganz besondere Bedeutung. Bei Jesus bleiben, das bedeutet, ihn nicht nur zu hören, wie man sich so allerlei anhört, Worten, Meinungen, sondern es bedeutet, ihm auch zu gehören. So wie sie vorher zu Johannes dem Täufer gehörten, wurde ja gesagt in der Geschichte, nicht? Sie gehörten zu Johannes. Selig sind, die meine Worte hören und bewahren, sagt Jesus. Und mehr noch, wer bei Jesus auf den Appetit gekommen ist, der wird dann selber auch zum Missionar. Jesus formuliert das im Weinstockgleichnis so. Er sagte, ich bin der Weinstock, ist ein Bild, ne? Ihr seid die Reben, hängt so dran, nicht? Und wer in mir bleibt, da ist es wieder das Bleiben, der bringt viel Frucht. Was einem also wichtig geworden ist, das behält man nicht für sich. Der Reichtum des Glaubens will nicht gehortet werden, sondern geteilt. Die eigene Freude, die Dankbarkeit, die Hoffnung, die muss raus. Das müssen auch die Menschen hören, die mir was bedeuten. Darum spricht der Andreas ganz natürlich mit seinem Bruder. Du Simon, wir haben die Entdeckung unseres Lebens gemacht. Der Typ, das ist der Messias, den musst du kennenlernen. Das klingt so einfach bei Johannes, nicht? Ich meine, fängt gleich an zu überlegen, wie sage ich dem das denn, nicht? Ja, aber hier sehen wir erstmal, die Liebe führt zur Mission. Mission beginnt nicht mit Methoden, das ist kein Rhetorikseminar zwischengeschaltet, sondern mit einem Herzen voller Liebe zu den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Einer hat ihn gefunden, der Bruder kennt ihn noch nicht. Und was sollte er auch sonst tun? Was liegt näher? Er führt ihn zu Jesus. Ja, wohin denn sonst? Das ist so wie, wenn einer Durst hat. Was macht man dann? Man analysiert erstmal den Durst. Nein, macht man nicht. Man gibt ihm was zu trinken, nicht? Was denn sonst? Wie er das gemacht hat, das wüssten wir natürlich gerne. Aber das Wie, das spricht die Bibel oft nicht drüber. Es heißt nicht, dass Andreas sich so ein Wolf geredet hat und den Simon erstmal so weich geklopft und ihn erst noch die Leviten gelesen hat. Er führt ihn einfach zu Jesus. Den Rest muss Jesus selber machen. Das ist eine wichtige Erkenntnis für das Leben als missionarische Existenz, nicht? Wir sind Missionare der Liebe. Den Rest macht Jesus. Ja, und auch das muss gesagt werden. Nicht jeder lässt sich zu Jesus führen. Simon, der lässt das zu, der ist offen für Jesus. Oftmals ist das ja nicht so. Viele Eltern haben sich bei ihren Kindern, bei Kollegen und Freunden, sogar beim eigenen Ehepartner lange vergebens drum bemüht. Man hat sonst ein gutes Verhältnis miteinander. Man verbringt seine Freizeit gemeinsam, aber bei Glaubensfragen merkt man, der andere schaltet ab. Und das ist traurig, weil man natürlich Entscheidendes hier nicht miteinander teilen kann. Das ist so, als ob einer musikalisch und begeisterter Konzertgänger ist und der andere sagt, was soll das ganze Geschrammel? Sagt mir nichts. Ne? Ist schmerzhaft, nicht? Man möchte ihn rütteln und sagen, hey, weißt du gar nicht, was, du weißt gar nicht, was du verpasst. Und Jesus selber hat einmal diese Klage angestimmt, nicht? Ich wollte euch zum Vater führen und ihr wolltet nicht. Jesus kennt diesen Schmerz. Und wir stoßen hier auf eine geheimnisvolle Grenze, auf eine offene Frage, auf die es, glaube ich, keine Patentantwort gibt. Aber ich meine schon, wir sollten dranbleiben und das, was uns an Jesus wichtig ist, einfach hochhalten. Zeigen, dass es, besser dass er, uns wichtig ist, ja konkurrenzlos wichtig ist. Und den Rest, den macht er. Hört. Wenn Jesus einen Menschen ruft, dann beruft er ihn auch. Wenn Gott einen Menschen ruft, dann meint er ihn ganz, mit seinem ganzen Leben. Sieht man daran, Jesus gibt dem Simon zeichenhaft einen neuen Namen. Und Namen sind in der Bibel immer Programm. Simon bekommt den Namen Petrus oder Kephas, gibt da zwei Varianten. Und das bedeutet neue Lebensberufung. Wenn wir Jesus begegnen, erhalten auch wir eine neue Berufung für unser Leben. Denn wer den Ruf Gottes vernimmt, wird nicht nur die Welt, sondern auch sich selbst in neuem Licht, im Licht des Evangeliums wahrnehmen. Da stellst du nicht mehr Fragen an das Leben, da stellt das Leben dir plötzlich Fragen. Und das bringt neue Lebensaufgaben mit sich. Sie mögen rein äußerlich im Alten, an der alten Arbeitsstelle oder in den bestehenden Beziehungen, in Freundschaften erfolgen. Längst nicht jede Hinwendung zu Christus geht mit drastischen biografischen Veränderungen einher. So wie bei Paulus oder Augustin oder Martin Luther. Ist da was Spannendes? Ah ja, okay, die Schwäne sind wieder da. Sehr schön. Ja, also es kommt was Neues ins Alte. Suchen, fragen, finden, erkennen. Jesus erkennen, mich selbst erkennen, meine Lebensaufgabe erkennen, das gehört alles zu dieser Neuorientierung hinzu. Und manch einer muss diesen dritten Schritt noch für sich vollziehen. Ich glaube zwar an Jesus nicht, ich weiß aber noch nicht, was das mit meiner Lebensaufgabe zu tun haben könnte. Es hat was damit zu tun. Denn Jesus will doch die Regie in meinem Leben übernehmen. Wie mir die Gabe des neuen Lebens gibt, für den hat er auch eine Aufgabe. Ich finde interessant in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass Nathanael zwar von Philippus, einem Anhänger Jesu, berufen wird, dass aber Jesus diese Berufung damit in Verbindung bringt, ihn schon vorher gesehen zu haben. Bevor Philippus dich rief, sagt Jesus, da, als du unter diesem Feigenbaum warst, habe ich dich schon gesehen. Jesus zeichnet sich in dieses Berufungsgeschehen quasi als unsichtbaren Dritten ein. Und dieses Geschehen ist seitdem üblich in der Kirche. Nicht Gemeindeleitungen berufen, hoffentlich aus dem Glauben heraus, Menschen. Sie vertrauen darauf, dass es Jesus ist, der dadurch zum Dienst beruft. Denn die Kirche ist sein Haus, sie ist kein Clubhaus, sie ist kein Verein. Das, was wir hier tun, das ist auch nicht beliebig, sondern es folgt seinem Willen. Wir gehören dem, auf dessen Wort wir in der Kirche hören. Die Kirche ist die Gemeinschaft derer, die auf sein Wort hört und darin auf den Meister selbst. Das bestimmt unsere Gemeinschaft, das bestimmt unser Themen, unser Tun, auch hier im Expo-Wahl. Findet. Jesus trifft Philippus und der trifft, wie schon gesagt, auf Nathanael. Das Ganze wird nun so eine Art Kettenreaktion. Und Nathanael bringt seine Vorbehalte auf den Punkt. Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Also hier lässt sich einerseits der übliche Lokalpatriotismus raushören, nicht, den wir auch in Niedersachsen kennen. Ich habe hier in Hannover von Fußballbegeisterten schon gelernt, dass es in Braunschweig gar keine Menschen gibt eigentlich. Und so umgekehrt, mein kleiner Sohn hat einen Mathelehrer, der stammt aus Braunschweig. Und wenn die Zählen üben, dann geht es immer so. 91, 92, 93, 94, 95, bäh! 97, 98. Also die 96 wird nicht ausgesprochen. Ja, also Lokalpatriotismus gab es auch damals. Aber es ist hier noch ein tieferer Sinn in der Sache. Nicht? Warum stellt der die Nazareth in Frage? Das ist die Skepsis Gott gegenüber. Nicht? Wenn Gott wirklich in diese Welt kommt, dann müsste diese Welt doch so ganz anders aussehen. Nicht? Dann dürfte es doch all diese Kriege, das Leid und die Katastrophen, nicht? Naturkatastrophen, das dürfte es doch alles gar nicht geben. Und spannend jetzt, wie reagiert der Jünger auf diesen Affront? Ich finde es interessant, er beginnt kein Streitgespräch. Er nennt dem Skeptiker jetzt nicht 10 gute Gründe, warum man vielleicht doch Christ werden könnte. Stattdessen sagt er, wie er es bei Jesus erfahren hat. Komm und sieh, schau es dir an. Ich verzichte darauf, dir den Glauben einzureden, dir meine Glaubensweise krampfhaft plausibel machen zu wollen, damit du dich am Ende überzeugt so ermattet geschlagen gibst. Nein, du sollst ja nicht geschlagen werden. Nein, du sollst geliebt werden. Darum geht's doch. Und Nathanael nimmt das Angebot an. Er geht und will sich die Sache ernsthaft ansehen. Mehr ist erstmal nicht zu wollen. Der verschafft sich einen Eindruck und gibt Jesus eine Chance. Das ist eine Menge. Und dann kommt Jesus dazu. Der empfängt den Nathanael mit einem guten, freundlichen Wort. Er lobt seine Aufrichtigkeit, seinen geradlinigen Charakter. Und er, der vermeintliche Nazarener, spricht Nathanael jetzt als Sohn Israels an und erweitert damit die Perspektive von seiner eigenen Sendung, also von Jesu Sendung, auf das ganze Volk. Und dabei knüpft er an den Namen von ihm an. Nathanael heißt von Gott gegeben. Du Nathanael, du bist eine Gabe Gottes, du bist ein Geschenk. Und er sagt ihm das auf den Kopf zu. Er stärkt diesen Menschen, weil er ihn als Geschöpf Gottes sieht. Er ist nämlich genau das, auch mit all seinen Zweifeln, die jetzt noch da sind. Und Nathanael, der staunt. Und aus diesem Staunen heraus erwächst das Glaubensbekenntnis. Du bist der König, du bist der Gottessohn. Messias ist der Gesalbte, nicht Könige werden gesalbt. Johannes spricht nicht von großen Lehrdiskussionen, nicht? Die Initialzündung zum Glauben geschieht nicht durch Beweisführung, keine ausgefeilte Akquise oder Überwältigungsstrategie, sondern Menschen finden zum Glauben durch die persönliche Anrede von Jesus, von Gott gegeben. Mit anderen Worten, was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du dich ihm überlässt? Das wäre was. Und so spricht Jesus die unterschiedlichsten Menschen an, ruft sie in seine Nachfolge. Handwerker, Akademiker, Soldaten, alle Menschen können einen Platz in seiner Nachfolge finden. So, letzter Punkt. Der Himmel steht offen, heißt es. Ganz spannend. Sie bleiben nicht dieselben. Der Blick der Liebe und die daran anknüpfende Anrede Jesu beinhaltet diese neue Berufung. Der Text schließt nicht von ungefähr mit einem Versprechen, einer Verheißung. Vom aufrichtigen Israeliten Nathanael wird nämlich die Brücke zum verschlagenen Stammvater Israels, zu Jakob geschlagen. Nicht? Himmel offen stehen, nicht? Ihr erinnert euch, Himmelsleiter, ne? Engel hoch und runter. Und als er da aufwacht, nicht, da ruft er erstaunt aus, nicht, hier ist Gottes Haus, ich habe es gar nicht gewusst. Hier ist nicht nur das alte Leben, sondern da ist plötzlich was Neues im Alten. Und Jesus will sagen, hier wird ein neues Kapitel über Gottes Volk aufgeschlagen. Über eurer Nachfolge wird der Himmel offen stehen. Der offene Himmel heißt konkret, ihr werdet Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben. Dort, wo ihr ihn gar nicht erwartet habt. So wie Jakob, der pennt auf einem harten Stein und sieht plötzlich den Himmel offen stehen. Der hat an alles andere gedacht. Er sagt, hoffentlich hole ich mir keine Genickstarre. Nein, er trifft Gott. Und daran sieht man auch, das heißt jetzt nicht, ihr schwebt auf Wolke 7. Der Jakob hat später auch noch furchtbar Haue gekriegt. Aber es heißt, von jetzt an seid ihr nie mehr allein. Ich bin dabei. Wie hat das eigentlich bei euch angefangen mit Jesus? Oder fängt es heute an? Heute neu an? Kommt und seht, findet und bleibt. Amen.